Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Debakel um den Deutschen Buchhandlungspreis gelogen? Der Streit geht heute in die nächste Runde, auch hier bei uns in Fazit. Was fasziniert bis heute an Liza Minnelli? Das fragen wir zu ihrem 80. Geburtstag, auch mit Blick in ihre neue Autobiografie. Und was ist von Chiles neuem Präsidenten zu erwarten? Ein Rollback mit Rechtskurve. Und mit Blick auf Chile als Gastland der Frankfurter Buchmesse 2027?
Was er mit der Frankfurter Buchmesse zu tun hat, ich glaube ehrlich gesagt, dass er wahrscheinlich nicht einmal weiß, was die Frankfurter Buchmesse ist. José Antonio Cast ist jemand, der nicht liest.
No debe saber lo que es la Feria del Libro en Frankfurt.
Seit Tagen läuft die Debatte um den Deutschen Buchhandlungspreis und weiter ist kein Ende in Sicht. Auch heute wurden wieder neue Details bekannt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte drei linke Buchhandlungen, die sich für diesen Buchhandlungspreis beworben hatten, ausgeschlossen. Diese haben inzwischen Klage eingereicht und die Anwälte haben sich heute zu Wort gemeldet. Mein Kollege Max Kubal hat die Details recherchiert. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Die Anwälte schreiben in einer gemeinsamen Pressemitteilung, der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, also Wolfram Weimer, habe, Zitat, die Buchhandlungen belogen. Wie unterfüttern die Anwälte denn diesen Vorwurf?
Ja, da geht es um die Mails, mit denen die Behörde BKM den Buchläden im Februar abgesagt hat. Und darin heißt es wörtlich: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie von der unabhängigen Jury nicht für eine Auszeichnung ausgewählt wurden.
Aber das stimmt ja nicht. Es war doch Weimars Bundesbehörde, die die Auszeichnung der drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen verhindert hat.
Ganz genau. Das hat die Jury ja am Montag auch nochmal klargestellt. Der wahre Grund waren, Zitat, verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Wobei BKM bis heute nicht näher definiert hat, was für Erkenntnisse das sind. Und deshalb schreiben die Anwälte jetzt heute, Zitat, es entsteht der Eindruck, dass Weimar und seine Behörde gelogen haben, um sich der öffentlichen Diskussion und der gerichtlichen Kontrolle zu entziehen. Und einer der Anwälte, Sven Adam, sagte heute im Deutschlandfunk:
Ich muss schon sagen, dass ich jedenfalls mit Verwunderung zur Kenntnis nehme, mit welcher, sagen wir mal, medialen Inkompetenz hat irgendwie hier seitens des Bundesbeauftragten gehandelt wird. Und ich bin auch erstaunt, dass er sich sozusagen auch diesem Vorwurf auch aussetzt, nicht mal so einen geraden Rücken zu haben, sich einer Kritik des Buchhandels bei einer entsprechenden Preisverleihung zu stellen und stattdessen diese Preisverleihung einfach absagt. Und jetzt auch noch das rauskommt, dass es da diese Lügen gegeben hat. Also ich wundere mich schon und bin auch der Auffassung, dass er nicht mehr so sicher im Sattel sitzt, wie er vielleicht selbst denkt.
Sven Adam, der Anwalt der Buchhandlung Rote Straße in Göttingen, also eine dieser drei Buchhandlungen, um die es hier die ganze Zeit geht. Wegen dieser Lüge, so Adam weiter, prüfe man jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde an das Kanzleramt. Und das Kanzleramt ist halt der übergeordnete Sitz vom Kulturstaatsminister.
Was sagt denn die Behörde dazu?
Ja, Wolfram Weimer selber hat sich dazu jetzt heute noch nicht geäußert, aber eine Sprecherin hat gegenüber der dpa gesagt, es sei eine standardisierte Absage verschickt worden. Damit ist aber auch klar, BKM dementiert nicht. Diese Mails sind also authentisch. Die Sprecherin lässt sich zitieren wie folgt: Die Mail ging an alle Buchhandlungen, die nicht ausgezeichnet werden sollten. Aus Gründen des Geheimschutzes gab es in den betreffenden drei Sonderfällen keine andere Handhabe.
Stichwort Sonderfälle. Aus der Pressemitteilung der Anwälte geht heute ja auch erstmals hervor, dass zwei der nun betroffenen drei Buchhandlungen eigentlich besonders geehrt werden sollten. So hatte es die Jury entschieden.
Ja, genau. Dazu muss man wissen, bis zu 100 Buchhandlungen bekommen den normalen Deutschen Buchhandlungspreis. Das bedeutet ein Preisgeld von 7.000 Euro. Dann gibt es aber noch eine zweite Kategorie, besonders herausragende Buchhandlungen. Da werden bis zu 5 nominiert oder ausgezeichnet in dieser Kategorie mit einem höheren Preisgeld von 15.000 Euro. Und dazu sollten eben genau die beiden Läden in Bremen und Göttingen auch gehören. Dann gibt es übrigens auch noch eine dritte Kategorie, drei Hauptpreise, 25.000 Euro.
Hat sich Kulturstaatsminister Weimer denn jetzt auch noch mal selbst zu Wort gemeldet?
Ja, Weimer nennt die Überprüfung der Empfänger von Steuergeldern und Fördermitteln durch den Verfassungsschutz, also dieses sogenannte Haber-Verfahren, über das wir jetzt seit Tagen diskutieren, ein erprobtes Mittel. Und mein Kollege Wladimir Balzer hat ihn gefragt, ob seine Behörde in Zukunft noch mehr Förderungen durch den Verfassungsschutz überprüfen lassen wolle. Und dazu sagt Weimer:
Das ist bei uns die absolute Ausnahme und wir haben auch keine weiteren Planungen diesbezüglich. Das sogenannte Haber-Verfahren ist aber sehr gebräuchlich in der Bundesregierung. Wir haben in den vergangenen Jahren hunderte solcher Anfragen. Auch meine Amtsvorgängerin hat das Instrument genutzt.
Und mit der Amtsvorgängerin ist natürlich Claudia Roth von den Grünen gemeint.
Weiß man denn, auf was für ein Verfahren von Claudia Roth sich Weimar da bezieht?
Ja, das weiß man tatsächlich und das wird deutlich in einem anderen Interview Weimars, was er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegeben hat, was heute erschienen ist. Da wird klarer, es bezieht sich auf den Lauf-Verlag. Der Lauf-Verlag hat in der Pandemie Fördergeld für ein Buchprojekt bekommen und dieses Buch wurde dann nachträglich vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Den Fall hatten wir damals recherchiert und an die Öffentlichkeit gebracht. Aber aus meiner Sicht hinkt dieser Vergleich zwischen dem Lauf-Verlag und jetzt dem Deutschen Buchhandlungspreis. Denn damals gab es keine Jury. Damals hatte sich die Behörde einfach auf die Selbstauskunft der Verlage verlassen, dass sie mit staatlichem Geld keine verfassungsfeindlichen oder jugendgefährdenden Bücher produzieren würden. Jetzt aber hat sich BKM, hat sich Weimar aktiv über das Votum der Jury hinweggesetzt.
Wie stark gerät er durch diese neuen Entwicklungen unter Druck?
Also die Linke fordert Weimars Rücktritt jetzt. Erneut muss man sagen, der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, David Schliesing, hat Weimar heute vorgeworfen, Zitat, rechte Cancel Culture zu betreiben. Nochmal Zitat, wer sich jeglicher Verantwortung, öffentlichen Debatten und gerichtlicher Kontrolle durch Lügen zu entziehen versucht, ist ungeeignet für das Amt des Staatsministers. Aber genauso schnell wie diese Rücktrittsforderung ausgesprochen war, wurde sie auch wiederum zurückgewiesen. Vize-Regierungssprecher Mayer sagte, das komme nicht in Frage.
Max Kuberl mit einem Update zum Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Viele Stars werden als Legende bezeichnet, aber Liza Minnelli hat diesen Titel wirklich verdient. Ein Weltstar, der Film, Theater und Musikgeschichte geschrieben hat. Mit der Filmversion von Cabaret hat sie sich Anfang der 70er Jahre an die Spitze des Showgeschäfts gesungen, gespielt und getanzt und danach jahrzehntelang mit Musik, Skandalen, mit Abstürzen und Comebacks für Schlagzeilen gesorgt. An diesem Donnerstag feiert Liza Minnelli ihren 80. Geburtstag und bringt weltweit ihre Autobiografie raus. André Mumot hat sie schon gelesen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht erklären wir oder klären wir erstmal, wie es Liza Minnelli eigentlich geht.
What would you think if somebody said to you, you're going to be 80, how do you feel? All women out there are just going, my health is great, but I broke my back and that hurts. Other than that, things are fine.
Klingt ein bisschen nach Galgenhumor.
Das ist ja ganz typisch für Liza Minnelli, dass sie sagt, ja, welche Frau wird schon gerne 80 und darauf angesprochen. Sie hat sich gerade den Rücken gebrochen, aber ansonsten geht es ihr hervorragend. Das kann sie so servieren mit der ihr typischen Selbstironie, weil sie einfach schon so viel von diesen Schicksalsschlägen und auch körperlichen Einschränkungen erlebt hat in ihrem Leben. Einen Schlaganfall, nachdem sie wirklich wieder lernen musste zu gehen und zu sprechen und zu singen und aufzutreten. Das hat sie alles schon hinter sich. Und deshalb kann sie da auch wunderbar drüber lachen.
Was macht ihre Einzigartigkeit aus als Performerin? Worin besteht, wenn man sagen kann, ihre besondere Strahlkraft?
Die hat sie auf jeden Fall gehabt. Und das hat erstmal etwas damit zu tun, wie Sie ja auch schon gesagt haben, dass sie sowohl auf der Bühne, im Fernsehen, im Film geglänzt hat. Sie ist überall aufgetreten, aber sie ist vor allen Dingen eben so ein Bühnenmensch. Sie hat schon mit 19 Jahren als jüngste Preisträgerin je den Tony gewonnen für Flora the Red Menace und ist dann eigentlich von den Bühnen nie wieder so richtig verschwunden. Wenn sie auf der Bühne aufgetreten ist, insbesondere in den 60ern und 70ern, auch noch in den 80er Jahren, dann hatte sie eine Kraft, eine Energie und sie hat eben diese staunende Unschuld mit so einer glamourösen Abgeklärtheit verbunden. Mit einem Humor, den sie auf der Bühne gezeigt hat, aber eben auch mit so einer besonderen stimmlichen Größe. Charles Aznavour hat ihr wohl beigebracht, das erfahren wir auch in ihrer Autobiografie, dass sie aus jedem Lied ein kleines Drama machen muss, dass sie jede Zeile, ja jedes Wort im Grunde genommen ganz bewusst bewusst gestalten muss, um eine Geschichte zu erzählen. Das hat sie mit Gesten gemacht. Ihre berühmteste Geste ist diese große Handbewegung ins Publikum hinein und dann eben wirklich da ein Feuer auf die Bühne zu bringen und eine Leidenschaft. Man hört das vor allen Dingen natürlich in ihren Cabaret-Nummern und vielleicht hören wir uns da mal die berühmteste Nummer an.
Kleine Frau mit großen Handbewegungen.
Oh ja.
Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me,
ja, also da hört man ja, wie sie auch ihre Bruststimme ohne jede Schonung ausreizt, ja, bis zum Letzten. Und das ist auch eine Art von Auftritt, die uns im Grunde genommen verloren gegangen ist. Auch andere große Performerinnen gab es in diesen 60er, 70er Jahren, Barbara Streisand oder Shirley Bassey fallen einem da ein, die wirklich so auf Überwältigung aus waren mit ihrer stimmlichen Bravour. Und dazu gehörte auch Liza Minnelli und damit hat sie die Leute wirklich von den Sitzen gerissen, jahrzehntelang.
Jetzt will sie das auch mit ihrer Autobiografie. Liza, Kids, Wait Till You Hear This ist der Titel international. Klingt ja, als würden hier Geheimnisse gelüftet.
Na, sie ist zumindest sehr offen. Da ist vieles dabei, was man im Grunde genommen schon kennt. Es geht natürlich um ihre Kindheit in Hollywood. Sie war ja nun mal die Tochter von Judy Garland und dem Filmregisseur Vincent Minnelli. Und diese Auseinandersetzung mit der unglaublich erfolgreichen Mutter, die aber eben auch so stark unter ihrer eigenen Drogen- und Medikamentensucht gelitten hat, die dann sehr früh gestorben ist mit 47 Jahren, dass es da so ein Spannungsverhältnis gab, aber gleichzeitig eine ungeheure Liebe, auch in dieser problematischen, traumatischen Situation in der Familie. Davon berichtet sie, das kennen wir schon, aber es gibt auch viele, ja, Klatschgeschichten in dem Buch natürlich. Die Affären mit dem Schauspieler Peter Sellers, mit dem Regisseur Martin Scorsese, mit dem sie den großartigen Film New York, New York gemacht hat und mit dem sie offensichtlich auch sehr viel Kokain konsumiert hat, wie wir erfahren. Das sind alles so Geschichten und da kommen wir aber zu dem vielleicht entscheidendsten Punkt und das ist die große Ehrlichkeit, wenn es um das Thema Drogen, Alkohol und Medikamentensucht geht. Das ist vielleicht das, wovon auch dieses Buch im Wesentlichen handelt. Diese 500, gut 500 Seiten erzählen immer wieder davon, wie diese Frau im Laufe ihrer langen Karriere und ihres langen Lebens versucht hat, davon wegzukommen und es eigentlich nie wirklich geschafft hat, aber eben auch nicht aufgegeben hat.
So eine Stehauffrau also, große Ehrlichkeit. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich viele irgendwie mit ihr identifizieren?
Ja, ich glaube schon. Vor allen Dingen, weil sie aber auch, wie wir schon am Anfang gehört haben, den Humor und diese positive Ausstrahlung nicht verloren hat und auch das Kämpferische. Das macht sie nicht irgendwie auf eine unsympathische oder verkrampfte Weise, sondern immer als große Entertainerin, die über sich selber lachen kann und sich selbst eben auch als Showfigur inszeniert bis heute.
Liza Minnelli hat sich auch stark für die AIDS-Hilfe engagiert. Kann man wohl sagen, da gehört sie zu den prominentesten AktivistInnen. Ist sie deshalb auch ja, zu so einer großen Ikone der queeren Bewegung geworden?
Das spielt da bestimmt mit hinein ein Stück weit, aber das hatte sie nicht nötig, weil sie im Grunde genommen von Anfang an genau das war, wie ihre Mutter auch. Sie gehört zu diesen queeren, schillernden Identifikationsfiguren für die queere Szene. Das hat was damit zu tun. Sie hat gesagt, die schwulen Männer haben einfach einen guten Geschmack, deswegen finden sie mich so toll. Aber da steckt natürlich noch mehr drin, weil sie sich im Grunde genommen auch über sexuelle Stereotype hinweggesetzt hat. Sie musste sich tatsächlich, man fasst das heute nicht, von Reportern immer anhören in ihrer Jugend, sie sind ja nun nicht besonders attraktiv und sie haben kein schönes Gesicht, wie kommen sie damit klar? Das kann man sich heute kaum noch leisten oder vorstellen, sowas. Aber sie gehört eben zu diesen Frauen, die dann mit Trotz und mit einem großen Triumph auf die Bühne gegangen sind. Kleine Frau mit großer Stimme, langen Beinen übrigens auch, die sie wunderbar einsetzen konnte in den Bob Fosse-Choreografien. Sie hat hat eine Kraft entwickelt in diesem nicht sich unterkriegen lassen und auch nicht sich zum kleinen Frauchen oder zur sexy Identifikationsfigur zu reduzieren zu lassen. Sie war dann eine starke Frau mit ihrer Stimme und ihrer Ausstrahlungskraft und das hat in der queeren Community natürlich für große Begeisterung gesorgt.
Und was ist mit dem Zoff zwischen ihr und Lady Gaga, der die Klatschpresse füllt? Ja,
das trennt jetzt die Queer-Community, glaube ich, gerade aktuell ein bisschen. Das ist etwas, womit jetzt auch das Buch beworben wird, weil sie da auf den letzten Seiten nochmal austeilt. 2022 sollte sie mit Lady Gaga auf der Bühne Nominierungen bei den Oscars vortragen. Das hat sie auch gemacht. Aber angeblich, so berichtet sie jetzt, hat Lady Gaga sie gezwungen, im Rollstuhl aufzutreten und hat ihr nahegelegt, es doch lieber eigentlich zu lassen, wegen ihres gebrechlichen Gesundheitszustandes. Und das lässt sich eine Liza Minnelli eben nicht sagen. Und das zeigt auch, dass sie immer noch diese Kämpferin ist, die sagt, ich lasse mich nicht zur gebrechlichen alten Frau machen von anderen. Ich bin noch da, ich kann noch kämpfen und im Zweifelsfall auch gegen Lady Gaga. Und das tut sie jetzt.
André Mumot über Liza Minnelli, die an diesem Donnerstag 80 Jahre alt wird und ihre Autobiografie veröffentlicht. Liza, Kids, Wait Till You Hear This ist der Titel auch der deutschen Ausgabe im Heine Verlag. Wer das Kino liebt, wird hellhörig, wenn diese Woche ein neuer Film startet, der nicht mehr und nicht weniger als das Kino selbst feiert. Mit Nouvelle Vague verbeugt sich der US-Independent-Regisseur Richard Linklater vor einer der wichtigsten Filmbewegungen der Welt. Anfang der 1960er Jahre waren Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol und Éric Rohmer in Paris angetreten, das Kino zu revolutionieren. Es entstanden Filme wie der Godard-Klassiker Außer Atem mit Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo. 65 Jahre später erzählt Richard Linklater die Entstehungsgeschichte neu. Wieder in Schwarz-Weiß und ich glaube wieder sehr stylisch. Zumindest wirkte der Trailer so auf mich. Anke Lewicke hat den ganzen Film gesehen. Ja, ist das eine Feier des Kinos? Wie zeigt Richard Linklater die Nouvelle Vague?
Also man muss sich den Film so ein bisschen vorstellen wie ein Making-of, als sei die Kamera damals live bei den Dreharbeiten und im Vorfeld dabei gewesen. Und weil du eben den schönen Begriff Feier des Kinos benutzt hast, man kann nur sagen, Richard Linklater feiert hier ein Kino, das macht, was es will. Also er versucht wirklich den Geist der Nouvelle Vague einzufangen, diese Idee eben in das Leben, in die Gegenwart mit der Kamera reinzugehen und dabei aber trotzdem gleichzeitig das Kino spielen und nachspielen, wie Godard seinem Produzenten erklärt.
Sehen Sie, darin halte ich seit 10 Jahren alle meine Ideen für zukünftige Filme fest. Jetzt ist es an der Zeit, diese Ideen in konkrete Bilder umzusetzen. Alles, was man für einen guten Film braucht, ist ein Mädchen und eine Knarre.
Ja, und damit spielt Godard natürlich auf den Film Noir an, die schwarze Serie, das US-amerikanische Kino der 40er und 30er Jahre. Und er erklärt dann auch Jean Belmondo später, wie Humphrey Bogart damals mit den Daumen über die Lippen streichen muss. Also es wird nachgespielt, aber gleichzeitig wird das Kino eben neu erfunden. Und es ist so schön, wie Linklater all die Figuren vorstellt. Die bekommen nämlich immer ein Insert. Éric Rohmer, Claude Chabrol, so kriegen wir alle noch einmal vorgestellt. Und man muss sagen, für sie war damals das Kino Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Entweder sitzen sie immer rauchend im Kino, sie sind auf Premierenfeiern, diskutieren Filme oder sie sitzen in der Cahiers du Cinéma in den Redaktionsräumen und schreiben ihre Filmkritiken, weil die Nouvelle Vague, alle haben ja angefangen als Filmkritiker. Also das Sehen von Filmen und das Schreiben über Filme war ihre Schule.
Also da wird Filmgeschichte anscheinend wirklich lebendig gemacht. Dieser Film hatte letztes Jahr im Wettbewerb des Filmfestivals in Cannes seine Weltpremiere. Wie wurde er denn da aufgenommen?
Ja gut, die französische Presse war erst ein bisschen verhalten, weil einerseits ist die Nouvelle Vague natürlich so etwas wie die heilige Kuh. Andererseits weiß man natürlich umso mehr in Frankreich um die Verwerfungen, um die Streitereien, die die Nouvelle Vague dann später auch auseinandergebracht hat. Aber das kümmert Richard Linklater einfach nicht. Also er ist Amerikaner, er wirft so einen ganz unbekümmerten Blick von draußen eben auf die Nouvelle Vague. Und du hast es ja schon gesagt, der Film ist auf 35 mm gedreht in Schwarz-Weiß. Also es ist genauso wie bei Godard. Und natürlich wartet man auf so Szenen, die man so kennt. Also wir erinnern uns alle an die Champs-Élysées, wie Gene Seberg und Jean Belmondo darüber flanieren.
New York Herald Tribune! New York! York Herald Tribune.
Absolut genial. Ich gehe die Straße entlang. Der Typ filmt mich mit einer Kamera aus einem Zustellwagen der Post. Und ich sage alles, was mir gerade durch den Kopf geht, weil alles später nachsynchronisiert wird.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier tue.
Ist völlig egal, meine Kleine. Die sitzen im selben Boot.
Ja, und eigentlich können wir uns auch nicht vorstellen, dass daraus mal ein Film wird. Also, weil die Regieanweisungen von Godard sind total unorthodox. Morgens gibt er seinen Schauspielern so handgeschriebene Dialoge und wenn ihm nichts einfällt, bricht er einfach die Dreharbeiten ab. Und zwischendurch gibt er immer noch mal sein Kinoverständnis zum Besten, weil für ihn ist Kinobewegung also Revolution.
Und lässt sagen, meine Kleine.
Ja.
Das erscheint einem ja doch ziemlich altbacken. Nouvelle Vague von Richard Linklater ab morgen in den deutschen Kinos. Und wir wollen noch über einen anderen Film reden, der auch in Cannes lief und jetzt bei uns ins Kino kommt. Un Poeta des kolumbianischen Filmemachers Simon Mesa Soto. Dieser Titel verweist auf die Hauptfigur, ein Dichter. Wie nähert sich der Film der Welt der Poesie?
Ja, ich muss mal sagen, die Welt der Poesie findet eigentlich nur in der Vorstellung des Helden Oscar statt. Also er macht große Worte beim Reden, aber er hat schon jahrelang nichts mehr zu Papier gebracht. So als junger Mann hat er mal 2 Gedichtbändchen rausgebracht. Jetzt lebt er bei seiner Mutter, die schon ziemlich betagt ist, ist arbeitslos. Und er geht eigentlich allen, auch uns, auf den Geist, weil er so dieses Klischeebild vom Dichter hat. Er leidet eben an der Welt. Er ist das verkannte Genie und das Interessante an dem Film ist, der ist auf 16 mm gedreht, hat dadurch was Dokumentarisches und der Regisseur hat mit nicht professionellen Darstellern gespielt. Also man spürt, dass dieser Oscar das eigentlich gar nicht so spielt. Der ist vielleicht auch ein bisschen so und man muss sich an ihm abarbeiten. Man schämt sich mit ihm fremd, wenn er da wieder nachts betrunken irgendwo hängt. Aber trotzdem hat man großes Mitgefühl mit ihm, weil man sieht, er versucht doch manchmal noch was mit Worten auszudrücken.
Also ein poetischer Film scheint das nicht zu sein, wird ja auch angekündigt als Tragikomödie.
Ja, man muss über diese Figur dann wirklich auch lachen, weil ja durch seine Lethargie, durch dieses verkannte Geniegehabe kommen eben immer wieder komische Situationen zum Vorschein. Aber der Film denkt trotzdem über Dichtung nach. Also zum Beispiel ist es so, dass er dann irgendwann doch als Lehrer arbeitet und da lernt er eine junge Frau aus dem Slum kennen und die schleppt er dann mit so zu Dichterwettbewerben und die hat schon Talent, möchte aber über Sonne und Haut schreiben, aber er sagt, du musst aus deinem Leben schreiben, also quasi Elendsdichtung. Das macht sie dann auch, weil sie es drauf hat, Himmel ohne Versprechen und alle sind gerührt. Und sind gerührt von ihrer eigenen Rührung. Und dann gehen sie wieder zurück in ihr eingerichtetes Leben. Und sie fährt zurück in den Slum, lebt da mit ihrer 8-köpfigen Familie in einem Zimmer. Da fragt man sich auch, was ist denn Dichtung? Wozu ist Dichtung da? Und gleichzeitig wartet man darauf, dass Oscar wieder in sein nächstes Fettnäpfchen tritt.
Un Poeta und Nouvelle Vague, 2 neue Kinofilme, vorgestellt von Anke Lewicke, ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Danke.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Europäische Spitzenpolitiker stellen sich gegen die geplante Wiedereröffnung des russischen Pavillons bei der Kunstbiennale in Venedig. Sollte die Biennale dabei bleiben, werde man weitere Maßnahmen prüfen, einschließlich der Aussetzung oder Beendigung eines laufenden EU-Zuschusses. Das sagten der für Kultur zuständige EU-Kommissar Glenn Mikalev und Henna Virkkunen, die EU-Vizepräsidentin für Technologie, Sicherheit und Demokratie. Die Europäische Union stellt derzeit, nach Angaben eines Sprechers, über einen Zeitraum von 3 Jahren insgesamt 2 Millionen Euro für die Biennale zur Verfügung. Die Kunstbiennale findet vom 9. Mai bis 22. November in Venedig statt. Bei bundesweiten Razzien gegen den rechtsextremistischen Verlag Der Schelm haben Ermittler Beweismittel beschlagnahmt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Karlsruhe mit. Bereits seit mehreren Jahren steht der Verlag im Fokus der deutschen Ermittlungsbehörden. Er soll Publikationen mit antisemitischen und volksverhetzenden Inhalten vertreiben, sowie Schriften, in denen der Holocaust geleugnet wird. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt gegen 8 Beschuldigte. Diese Pose hat Filmgeschichte geschrieben. Ein Liebespaar am Bug eines Schiffes. Sie breitet die Arme weit aus, er steht hinter ihr. Unverkennbar Jack und Rose aus Titanic. Jetzt ist eine Skulptur aufgetaucht, die diese Pose nachahmt. Allerdings mit US-Präsident Donald Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Sie ist golden, 12 Meter hoch und befindet sich vor dem Kapitol in Washington. Hinter der Aktion steht erneut das anonyme Künstlerkollektiv The Secret Handshake. Das Werk trägt den Titel The King of the World, ebenfalls eine Anspielung auf den Titanic-Film. Auf einer Tafel am Sockel heißt es, das Monument ehre eine Freundschaft, die von Luxusreisen, ausschweifenden Partys und geheimen Aktzeichnungen geprägt gewesen sei. Die beiden Theatermacher Lina Mashdalani und Rabim Roeh werden mit dem Theaterpreis Berlin 2026 ausgezeichnet. Das gab die Stiftung Preußische Seehandlung bekannt, die den Preis verleiht. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Das Regie- und Dramaturgenduo, das aus Beirut stammt, ist seit 25 Jahren in Deutschland aktiv. Die beiden teilten mit, die Auszeichnung bedeute ihnen persönlich sehr viel, da sie sie kurz nach ihrer Einbürgerung in Deutschland im Januar erhalten. Die Spezialität der Preisträger ist die Lecture Performance, ein nicht-akademischer Vortrag. Laut Jury entwickeln sie gemeinsam Arbeiten, die persönliche Erfahrungen mit politischer Geschichte verbinden, oft mit Blick auf Konflikte im Libanon. Der Preis wird am 2. Mai im Rahmen des Berliner Theatertreffens verliehen.
Und dazu gibt's noch gleich eine gute Nachricht, denn wir haben Lina Mashdalani und Rabim Roeh umgehend eingeladen. Kommenden Samstag sind die beiden in unserem Theatermagazin Rang 1. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt. Ein weiteres Land in Lateinamerika rückt seit heute stramm nach rechts. In Chile wurde der ultrarechte Hardliner José Antonio Kast in sein Amt eingeführt. Ein Mann, der sagt, auch Pinochet hätte ihn gewählt. Der frühere Diktator, der das Land bis 1990 mit seiner Gewaltherrschaft im Griff hatte. Wenn es nun heißt, mit Kast beginne eine neue Ära, dann fürchten viele auch einen Politikstil à la Donald Trump. Wir wollen mit unserer Korrespondentin Anne Herberg beleuchten, was die chilenische Kulturszene vom neuen Präsidenten des Landes zu erwarten hat. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Javier Milei in Argentinien, Rodrigo Paz in Bolivien, Nayib Bukele in El Salvador und nun José Antonio Kast in Chile. Alle setzen auf Sicherheits- und Abschottungspolitik, verengen mögliche Debattenräume und somit auch die Entfaltung einer freien, vielfältigen Kultur. Zeichnet sich schon ab, ob der neue chilenische Präsident Kast auch für so einen rechten Kulturkampf steht?
Naja, er zeigt sich gern und er ist gut vernetzt mit dieser neuen globalen Rechten, die ja in der ganzen Region Lateinamerika immer mehr Vertreter hat und so unterschiedlich da die Kontexte in den einzelnen Ländern sein mögen. Er sucht da schon den Schulterschluss, aber man muss schon sagen, er ist eine andere Figur als jetzt ein Milei. Also er ist nicht der Laute mit dem Wuschelkopf und der Kettensäge und er ist auch nicht ein Trump. Er ist eher ein wirklich klassischer konservativer, erzkonservativer Katholik, streng gläubig, der die Familie in den Mittelpunkt stellt. Er selber hat ja 9 Kinder. Er ist ein bekannter Abtreibungsgegner. Er hat in der Vergangenheit auch keinen Hehl aus seiner Bewunderung des ehemaligen chilenischen Diktators Pinochet gemacht. Davon hat er jetzt im Wahlkampf wieder ein bisschen Abstand genommen. Zuvor hat er ja gesagt, also Pinochet würde wahrscheinlich ihn selbst gewählt haben, wenn er noch leben würde. Davon hat er jetzt Abstand genommen. Etwas gemäßigtere Töne angeschlagen, weil er auch gemerkt hat, dass er mehr Stimmen aus der Mitte braucht. Aber er ist nicht so der Kulturkampf-Mager-Typ. Das würde ich nicht sagen. Aber er ist durchaus jemand, der auf die Kultur an sich jetzt keinen großen Wert legt, sondern sie eher, das war in Diskursen auch immer wieder zu hören, ausspielt gegen andere Bereiche. Also für ihn ist die Kultur was, was im Grunde zu viel ist, was kostet, was anderen Bereichen beispielsweise ja, den Wiederaufbau nach Waldbränden eventuell das Geld abzieht. So hat das auch Marcelo Saavedra gegenüber mir formuliert im Interview. Er steht der Schauspielergewerkschaft vor und sagte:
Es geht also darum, die Öffentlichkeit gegen den Kultursektor aufzubringen, weil dieser über Ressourcen verfüge, die für andere, in Anführungszeichen gesetzt, dringendere Dinge verwendet werden könnten.
Kast ist Jurist, 60 Jahre alt. Er gehört der deutschen Minderheit in Chile an. Welche Rolle spielte Kultur denn in seinem Wahlkampf? Vielleicht auch abzulesen an seinem Gesellschaftsbild?
Ja, also Kultur spielte im Wahlkampf von Kast überhaupt keine Rolle. Das kann man einfach so sagen und das deckt sich auch mit den Aussagen verschiedener Kulturschaffender, mit denen wir gesprochen haben. Beispielsweise Anna Negron, sie ist von der Beobachtungsstelle für Kulturpolitik und sie sagte... Also sie ist relativ radikal. Sie sagt, unsere Erwartungen gehen eigentlich gen Null seit den 90er Jahren. Das ist das erste Mal, dass eine Regierung wirklich ohne Kulturprogramm das Amt antritt. Also es existiert einfach nicht. Was man aber ablesen kann bei Kast, ich meine, ich sagte schon, er ist ein überzeugter und streng gläubiger Katholik. Er vertritt eine wertkonservative Agenda. Und er ist ein ganz stark bekennender Abtreibungsgegner. Er hat sich 2004 dagegen ausgesprochen, dass Chile Scheidungen legalisiert. Und er hat sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Er ist engagiert in konservativen Netzwerken wie der US Heritage Foundation. Und das werten viele so ein bisschen als Signal, er hat nun eine evangelikale Abtreibungsgegnerin zur neuen Ministerin für Frauen, Familie und Justiz ernannt. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen. Auf dieser Ebene könnte sich mehr der Kulturkampf bei Kast dann doch abspielen. Also in Richtung auf wieder einen strengeren Wind in Bezug auf Frauenrechte, auch wenn er gesagt hat, er wird die bisher gemachten Gesetze achten.
Also er unterscheidet sich schon stark von seinem Vorgänger Gabriel Boric, ein unabhängiger Präsident war das, deutlich jünger und in vielem eben auch deutlich moderner. Wie hat sich denn, wenn überhaupt, die Kulturszene jetzt zu Kast positioniert?
Ja, also Sie haben es schon gesagt, ne? Der Vorgänger von Kast, das könnte kein größerer Gegensatz sein. Das ist der ehemalige Studentenführer Gabriel Boric gewesen, der auf den Winden dieses sozialen Umbruchs, dieser Sozialproteste von 2019, 2020 ins Amt getragen wurde. Er hat eine linke, grüne, feministische Agenda vertreten und das hat sich natürlich in der Kulturpolitik auch gezeigt. Also er wollte verbesserte Arbeitsbedingungen, ein höheres Kulturbudget, eine Demokratisierung, mehr Zugang, auch die Öffnung der Kulturszene hin zu mehr Zugang für Indigene beispielsweise, Beteiligung der Zivilgesellschaft, er hat die internationale Zusammenarbeit ausgebaut etc. Also da ist viel angedacht gewesen. Einiges auch nicht umgesetzt worden, wie vieles unter der Boric-Regierung. Das lag nicht nur am Budget, sondern eben auch, dass sie im Kongress da einfach viel Gegenwind auch hatten. Aber in Bezug auf Kast muss man jetzt sagen, dass es in der Hinsicht, wie schon Anna Negron gesagt hat, keine großen Erwartungen gibt. Kast ist jemand, ja, der auf Tradition und Familie setzt. Also da wird er Volksfeste eventuell schon fördern, aber jetzt keine experimentellen Filme oder Theaterszenen. Bisher sind die Chilenen aber so, dass sie sagen, mit denen wir gesprochen haben, die Kulturschaffenden, wir warten jetzt erstmal ab. Eventuell tut sich ja doch was. Wie gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang.
In Deutschland interessant ist natürlich, Chile wird 2027 Gastland auf der Frankfurter Buchmesse sein. Insofern interessant, welche literarischen Stimmen dann zu uns durchdringen, wer überhaupt veröffentlicht und übersetzt wird, über Isabel Allende hinaus. Wie ist das jetzt mit diesem neuen Präsidenten? Ist sowas wie die Frankfurter Buchmesse relevant für ihn?
Ja, also ich habe dazu mal Patricio Fernandes gefragt. Er ist ein bekannter Schriftsteller, Journalist, hat auch kritische Zeitschriften veröffentlicht und er sagte ziemlich knallhart:
Respecto de lo que haga. Was er mit der Frankfurter Buchmesse zu tun hat, ich glaube ehrlich gesagt, dass er wahrscheinlich nicht einmal weiß, was die Frankfurter Buchmesse ist. José Antonio Kast ist jemand, der nicht liest.
Also das ist ein relativ vernichtendes Urteil. Da ist jetzt auch erstmal abwarten angesagt, wen er denn wirklich zum Kulturminister wählt. Es gab da schon Kandidaten, vielleicht passiert ja doch was, gerade auch wegen der engen Verbindung zu Deutschland, die Chile ja traditionell hat. Man guckt natürlich ein bisschen neidisch ins Nachbarland Argentinien. Wir erinnern uns, das war Gastland auf der Buchmesse. Dort war eine linksprogressive Regierung damals an der Macht, die sehr, sehr viel investiert hat, eben auch in der gemeinschaftlichen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Übersetzungsprogrammen, da ganz viele junge und neue Autoren einfach auch mal zu übersetzen. Und das gab einen riesigen Schub in Argentinien für neue Autoren, von dem wir ja jetzt noch sozusagen wertschöpfen, und hat da wirklich ganz, ganz viel in Gang gesetzt. Und ich meine, ohne Zweifel hat Chile da auch unglaublich viel zu bieten. Ob die Regierung da wirklich solche Programme aufsetzen wird, das bezweifeln heute die meisten. Aber es bestehen ja traditionell und seit vielen Jahren ganz, ganz enge Verbindungen auch der Kulturszene zwischen Deutschland und Chile. Und da erhofft man sich eben, dass daraus dann von unten sozusagen der Druck aufgebaut wird und doch ganz viel in Hebel und Gang gesetzt wird.
Anne Herberg über die Neuausrichtung der Politik unter dem Ultrarechten José Antonio Kast, der heute in sein Amt eingeführt worden ist. Vielen Dank für diese Hintergrundinformationen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der steht in vielen Ländern unter Druck. Heute schauen wir nach Tschechien. Nach der BBC ist der tschechische Rundfunk der zweitälteste in Europa. Doch zum 90-jährigen Bestehen haben die Auslandssendungen eine bittere Nachricht bekommen. Ihr aktuelles Budget wird stark gekürzt, im kommenden Jahr ganz gestrichen. Damit droht den fremdsprachigen Redaktionen wohl das Aus. Marianne Alweis zeichnet die Entwicklung nach.
Als der tschechische Auslandsrundfunk 1936 auf Sendung ging,
Radio Prag,
war Deutsch eine der ersten Sprachen.
Tschechoslowakei.
Und das hatte einen politischen Grund.
Weil es eine Reaktion war auf die massive Propaganda Hitler-Deutschlands gegen die Tschechoslowakei, die damals eigentlich der letzte demokratische Staat in dieser Region hier war, also in Mitteleuropa.
Erklärt Till Janzer. Er leitet heute die deutschsprachige Redaktion. Radio Prag wurde schnell in ganz Europa bekannt als eine der wichtigsten freien Informationsquellen. Bis 1939 die Wehrmacht in Prag einmarschierte. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der eiserne Vorhang Europa teilte, verbreitete der tschechoslowakische Auslandsrundfunk meist kommunistische Propaganda, außer zu Zeiten des Prager Frühlings 1968, eine weitere Sternstunde des Senders.
Hier spricht Prag. Wir kommen abwechselnd in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache, um Ihnen über die Entwicklung in diesem Lande zu berichten.
Auch das deutschsprachige Programm von Radio Prag hat sich deutlich positioniert gegen den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen. Teilweise waren in den Redaktionen besonders reformfreudige Leute, weil sie dort nicht so viel Schaden anrichten konnten, wie beispielsweise in den Inlandssendungen.
Mit Störsendern funkte die Sowjetunion damals dazwischen. Doch das Stammpublikum ließ sich nicht abschrecken. Diese Aufnahme hat ein treuer Hörer 1968 in Wiesbaden mitgeschnitten. Derzeit berichtet Radio Prag International, wie der Sender inzwischen heißt, auf Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Ukrainisch. Immer im Dialog mit dem Publikum, betont Chefredakteurin Klara Stejskalova. Allein heute haben wir 10 Briefe und E-Mails erhalten, aus Indien, Kanada oder Mexiko. Immer wieder klingelt jemand an unserer Pforte und sagt, ich bin ein Hörer aus Benin und habe als Kind auf dem Dorf ihren Sender gehört und es war immer mein Traum, die Redaktion in Prag zu besuchen. Vor ein paar Tagen ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden. Längst wird nicht mehr nur auf Kurzwelle gesendet. Es gibt Podcasts, Newsletter, Social-Media-Angebote und eine umfangreiche Multimedia-Plattform. 1994 ist der tschechische Auslandssender als erstes Nachrichtenportal des ganzen Landes online gegangen. Die Angebote von Radio Prag International sind bei Internetsuchen zu fast jedem Tschechien-Thema ganz vorne mit dabei, freut sich der Generaldirektor des Rundfunks, René Savoral.
Ich bin stolz, dass unser Auslandsdienst jedes Jahr 8 Millionen Klicks auf den Webseiten erreicht. Dies ist ein wirksames Instrument, um den guten Ruf Tschechiens im Ausland zu verbreiten. Der 90. Geburtstag könnte allerdings der letzte sein. Der tschechische Auslandssender wird vom Außenministerium finanziert. Minister Peter Matzinka von der rechtslibertären Autofahrerpartei ließ den Etat in diesem Jahr um ein Viertel kürzen. Ab dem kommenden Jahr will er die Gelder ganz streichen. Es ist nicht so, dass wir die Übertragungen ins Ausland unterbrechen. Wir wollen nur die Finanzierung von Radio Prag International einstellen. Der tschechische Inlandsrundfunk Rundfunk sendet ins Ausland. Und jeder, der will, kann auf deren Internetseite klicken. Auch der tschechische Rundfunk steht unter Druck. Die neue rechtspopulistische Regierung will die Gebühren streichen und den Sender aus dem Staatshaushalt finanzieren. Wie genau und wie die redaktionelle Unabhängigkeit gewährleistet werden soll, ist noch vollkommen offen. Außerdem könnten Radio und Fernsehen fusionieren müssen. Beide erzielen stets beste Einschaltquoten und genießen das höchste Vertrauen aller Medien in Tschechien. Trotzdem kritisiert der wiedergewählte Premier Andrej Babiš den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon lange. Oder auch genau deshalb. Im Heimatland des Agraroligarchen Babiš, in der benachbarten Slowakei, hat die dortige Regierung auch in einem ersten Schritt die Rundfunkgebühr abgeschafft, dann die Finanzierung durch den Staat drastisch gekürzt und schließlich Rundfunk und Fernsehen aufgelöst und unter willfähriger Führung neu gegründet. Die Journalistinnen und Journalisten des tschechischen Auslandssenders hoffen, dass es bei ihnen nicht so weit kommt.
Und das war's für heute aus unserem Programm. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Der tschechische Rundfunk, insbesondere sein Auslandsdienst, steht unter Druck. Aus Prag berichtete Marianne Allweis. Zum Fazit-Team gehört heute wieder der leidenschaftliche Zeitungsleser Arno Orzesek. Was die Feuilletons am Donnerstag bewegt, hat er schon mal gefiltert in der Kulturpresseschau.
Ein dringender Hinweis vorab. Lesen Sie das aktuelle Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit, für uns das attraktivste seit langem. Iris Radisch melancholisch schön über Josef von Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts. Das Interview mit Vivian Jenner Wilson, der Transtochter von Elon Musk. Wolfram Eilenbergers Ermunterung zur Geistesgegenwart. Das Jahrhundert bebt, doch die Philosophie scheint zu schlafen. Jerome Sherrins Kritik an dem vielgelobten Film Marty Supreme. Sherrin hatte einst selbst gegen den echten Marty, Marty Reisman, an der Tischtennisplatte gestanden. Es wird sie nun hoffentlich enttäuschen. Zu all dem hören Sie hier nichts Näheres, weil wir uns Kulturstaatsminister Wolfram Weimar zuwenden. Unter der Überschrift Und wo bleibt die Freiheit? Berichten Jens Balzerau Löbbert und Tobias Timm im Feuilletonaufmacher der Zeit. Düster ist die Stimmung, die Weimar in den Museen und auf den Bühnen erzeugt hat. Wer sich dieser Tage unter ihren Akteuren umhört, kein Kulturschaffender und Funktionär, mit dem wir gesprochen haben, möchte namentlich zitiert werden, erfährt von Frustration und Ratlosigkeit. Man weiß, dass er etwas anders machen will in der Kulturpolitik. Aber man weiß nicht was. Vielleicht weiß er es selbst nicht. So werden viele, die von Zuwendungen abhängig sind, zusehends vorsichtiger und mutloser. Und sie fragen sich, welchen Künstlern kann man noch Preise verleihen? Soweit das Autorentrio Balzer-Löbbert-Timm in der Zeit. Wolfram Weimar ist alles in allem ein sympathischer Mensch mit angenehmen Manieren und freundlicher Stimme, erklärt Claudio Seidel in der Süddeutschen Zeitung, um bald andere Töne anzuschlagen. Weimar war noch nicht im Amt, da kamen schon die ersten Zweifel auf, ob konservativ nicht womöglich eine Untertreibung sei. Man musste sich nur durch Weimars konservatives Manifest von 2018 blättern und die krassesten Stellen notieren. Dann glaubte man, einen bösen Reaktionär zu sehen, ein Mann mit starkem antiaufklärerischem Furor und zum Teil geradezu bizarren Ansichten. Und nun hat Weimars Behörde die Entscheidung, drei Buchhandlungen wegen nicht näher bezeichneter Erkenntnisse des Verfassungsschutzes vom Deutschen Buchhandlungspreis auszuschließen, wahrheitswidrig der Preisjury in die Schuhe geschoben. Wenn Buchhandlungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden, so Seidel, braucht kein Kulturstaatsminister mehr die Freiheit der Meinung und der Künste zu beschwören. Wenn die von ihm geleitete Behörde auch noch so offensichtlich lügt, möchte man von ihm kein Wort mehr hören. In keiner, wirklich gar keiner Angelegenheit. Claudius Seidel unter der Überschrift Der falsche Mann. Nichts zu tun hatte Wolfram Weimar allerdings mit der Entscheidung der Biennale von Venedig, wieder einen nationalen russischen Pavillon zuzulassen. In der Tageszeitung Die Welt fragt Markus Wöller den ukrainischen Künstler Pavlo Markov, ob das ein Verrat an der Ukraine ist. Ich glaube, es ist die logische Fortsetzung dessen, was ich lange vor 2022 empfunden habe. Mein Kunstwerk Fountain of Exhaustion handelte von diesem seltsamen Gefühl, dass wir Zeugen der Erschöpfung der Menschlichkeit werden und des Mangels an einem wirklichen Willen, das zu schützen, was von ihr noch übrig ist. Die Schwäche der sogenannten demokratischen Welt, die Unwilligkeit, fest zu den Prinzipien zu stehen, auf denen sie gebaut wurde. Es geht nicht darum, ob die Ukraine verraten wird oder nicht. Es geht in erster Linie um Selbstverrat. Zum Schluss, in aller Kürze, in der Wochenzeitung Der Freitag können Sie den Philosophen Slavoj Žižek, umflattert von Fledermäusen, mit Vampirzähnen sehen. Gewohnt Žižekisch, also intellektuell rasant bis zur Überhitzung, feiert Žižek den 16-fach Oscar-nominierten Film Sinners von Ryan Coogler, Titel Klassenkampf, Blues und Vampire. Wenn Sie Žižek verkraftet haben, sind Ihre Hirnzellen garantiert derart on fire, dass Sie auch Dietmar Dats Ausführungen zur Quantenära in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verfrühstücken können. Schön und rätselhaft, Dats letzte Sätze zur Quantentechnik. Das Sinnreichste und das Unanschaulichste ergänzen einander darin zu einem Spiegel, in den das Menschenwesen, nicht länger von Arbeitsteilung zerstückelt, eines Tages vielleicht wird schauen können und sagen, so sehe ich aus, das hätte ich nicht gedacht. Und das war's. Alles Gute und auf bald.
Arno Ozzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da.